Wir hören jetzt den Predigttext aus der Apostelgeschichte. Er ist auch auf dem Sonntagszettel abgedruckt. Und der einfache Teil, da lese ich ihn einfach daraus vor. Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42. Die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Amen.
اعمال رسولان از 41 تا 42 می خوانیم. پس کسان پیام او را پذیرفته تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوست. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعلیم رسولان و مشارکت برادرانه نان را پاره کرده نان را دعوت دعا می کردند. آمین.
Ich hoffe, dass ich so verständlich bin, sonst bitte ein Zeichen geben. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext hat ein Thema: Christ werden und Christ sein. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, Christ werden, ja, das ist ein einmaliger Akt, und Christ sein, das ist ein Zustand. Wollen wir mal sehen, ob diese Vermutung dem Text standhält. Unser Thema beginnt eigentlich schon mit dem Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat nach seinem großen Erbarmen zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn lebendige Hoffnung in uns aufstrahlt, dann hat uns Gott wiedergeboren, ein zweites Mal von Neuem. Das ist eine Aussage. Unsere Mutter, das wissen wir, die hat uns geboren, aber der gebärende Gott, ein merkwürdiges Bild, und Leute, die sich mit der Bibel auskennen, denken natürlich sofort an Johannes 3. Welch ein Vergleich. Unser zum Glauben kommen ist eine Geburt aus Gott. Das muss man sich mal klar machen. Was für ein Gottesbild. Mit der Wiedergeburt ist also auch, und das nebenbei gesagt, etwas ganz anderes gemeint als in fernöstlichen, hinduistischen und buddhistischen Texten. Da ist ja auch viel von Wiedergeburt die Rede. Der heutige Sonntag hat den Namen quasi Modogeniti. In alten Zeiten, das fängt schon im Mittelalter an, las man am Sonntag nach Ostern diesen Text aus 1. Petrus 2, Vers 2 an, und das fängt lateinisch an, quasi modo geniti, wie die gerade oder wie die neu oder als die neu geborenen Kinder. Denn Ostern war der beliebteste Tauftermin, und am Sonntag nach Ostern wurden die neu getauften Brüder und Schwestern als besondere Gruppe begrüßt, und man begrüßte sie mit diesem Vergleich. Quasi, heißt es in den alten lateinischen Texten. Wenn wir quasi sagen, meinen wir etwas besonders Hervorgehobenes, etwas Nachdrückliches, weil wir sagen, das ist quasi. Diese Lesung greift also das Stichwort des Wochenspruchs auf und führt ihn sozusagen weiter. Im Wochenspruch sind sie geboren, die Christen. Und jetzt sind sie da, die Wiedergeborenen, die Neugeborenen. Und Neugeborene, das hat man in früheren Zeiten noch viel mehr vor Augen gehabt als wir heute. Meine Generation hat die liebe Frau zur Entbindung im Krankenhaus abgeliefert. Heute sind die Väter ja dabei, also kennen die ersten Reaktionen. Das ist mir nur literarisch bekannt, so aus der Bibel zum Beispiel. Wenn die Babys zum ersten Mal der Mutter sich nähern, dann sind sie ganz hippelig und wollen also ihre Nahrung haben, um kräftig heranzuwachsen, das ist instinktiv. Und als Petrus bei diesem Stichwort war, wie die neugeborenen Kinder nun, und seid doch mal so begierig auf das wahre, die wahre Nahrung, die Milch des reinen Evangeliums, da überschlägt sich das Bild. Die Neugeborenen sollen sich dem einzigartigen, kostbaren Eckstein nähern. Wir wissen ja nur, dass Neugeborene alles Mögliche können, aber nur nicht laufen und gehen. Aber sie sollen sich diesem Eckstein Jesus, und zwar in ehrfürchtiger Haltung, nahen. Und dann sollen sie selbst, diese niedlichen kleinen Babys, zu Steinen werden, zu lebendigen Steinen. Und sich selbst auferbauen zu einem geistlichen Haus, also zu einem Tempel, um dann darin in diesem Tempel von Jesus Christus angeleitet Opfer zu vollziehen, die das menschliche Auge nicht sehen kann, an denen Gott jedoch wohlgefallen hat. Und das sollen sie alles tun als erwählte königliche Priester, als heiliges Volk, als Gott gehört, mit der Aufgabe, die empfangenen Wohltaten Gottes bekannt zu machen. Den großen Wechsel, den sie erlebt haben, aus der Finsternis ins Licht Gottes. Christsein hat also etwas zu tun mit dem Kontrast von hell und dunkel. Und hier ist ja unsere Ostseite, da strahlt das Licht jetzt so schön herein. Und als unsere Gemeinde früher noch Nachmittagsgottesdienst hatte, da kam das Licht von dort, die Abendsonne. Und dort war ein Auferstehungsbild. Und dort war ein Bild von der Kreuzigung. Man müsste eigentlich diese ganze Lesung mit angehaltenem Atem lesen. Ein gewaltiger Schachtelsatz mit Einschüben, Nebengedanken. Und wer die Lesung in der eigenen Bibel nachliest, wird merken, dass wir hier schon etwas abgekürzt haben, damit wir beim Zuhören und beim Lesen nicht die Übersicht verlieren. Das sind also weg von der Mutterbrust feierlich schreitende Neugeborene hin zu Jesus Christus, dem lebendigen Stein, die dann selber zu Stein werden, zu einem Haus, zu opfernden Priestern. Ich habe mich erkundigt, aus diesem Film ließe sich ein wunderbarer Animationsfilm machen, der allerdings vielleicht zarte Gemüter erschreckt von diesem Wechsel von einem kleinen niedlichen Säugling hin zu einem Priester, der ein Opfertier tötet. Paulus schreibt an die Gemeinden, das kann man aus dem Anfang des Briefes sehen, die eigentlich von Paulus gegründet worden waren. Nun wissen wir, Paulus und Petrus sind ja Gegensätze. Petrus spricht also von Paulus bekehrte Christen an, die erst kürzlich zum Glauben gefunden haben. Die meisten hatten vorher nichts vom jüdischen Glauben gewusst und damit auch nichts von der Bibel und den Verheißungen Gottes. Sie kannten das alles nicht. Sie waren außerhalb des jüdischen Volkes und hatten keinen Kontakt. Und sie waren also Heiden, wie Luther das in seiner kräftigen Sprache formuliert. Und diesen Heiden war, wie gesagt, alles neu. Die Bibel, jüdische Gebräuche und Verhaltensweisen, weshalb soll man das machen und nicht das? Und Paulus nennt sie Neugeborene, vielleicht auch aus diesem Grund. Neubekehrte Christen, die sollen fürsorglich betreut werden, nicht damit man Freude am Betreuen hat, sondern dass sie selber einmal zu Menschen heranwachsen, die andere betreuen können. Diese Menschen hatten eine sehr unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Voraussetzungen, und das konnte man, früher hat man ja nach Stand und nach Region Kleidung getragen, sich die Haare geschnitten, man merkte sofort, das sind die und das sind wir. Wir wissen von Petrus nicht, was er sich dachte, als diese Zeilen geschrieben wurden. Ich stelle mir vor, vielleicht hat ihn seine Frau ermutigt. Petrus war ja verheiratet und nahm seine Frau auf Dienstreisen mit. Also Petrus, wenn du an die von Paulus gegründeten Gemeinden schreibst, da in der Türkei, da hinten irgendwo, sei freundlich, drück dich verständlich aus. So wie die Gemeinden es von Paulus gewohnt sind, benutz diesen Wortschatz. Oder noch besser, formuliere einfach so wie der Kollege Johannes, der hat nie Anstoß erregt, mit der kam mit allen aus. Oder dachte Petrus an das Pfingstfest, damals in Jerusalem, als aus der verängstigten Schar der Jesusjünger die begeisterte und begeisternde Christenheit wurde. Die haben sich auch wie die Säuglinge benommen, nicht zu überhören, ungebärdig. Und bei den Augenzeugen regte das zu Kopfschütteln an. Und einige konnten sich auch der spöttischen Kommentare nicht erwehren, die haben wohl einen im Tee gehabt. Dachte Petrus vielleicht daran, an die Predigt, die er anhielt? Manche Bibelausleger halten das für möglich, dass er sogar bereits die Apostelgeschichte kannte und dass er auch unseren Predigttext vielleicht gelesen hat. Das wissen wir nicht so genau. Die Bibel schweigt sich über manche Dinge aus. Wir wissen nur von Lukas, dem Verfasser der Apostelgeschichte, dass er als Arzt den Paulus begleitete. Lukas war ein Bibelkenner, ein Mann der zweiten Generation, historisch interessiert und schriftstellerisch begabt. Lukas schrieb die Apostelgeschichte in einem erstaunlich sachlichen Stil. Wir haben hier ja eine kleine Kostprobe im Predigttext. Und nur in seinen Darstellungen der Missionsreden, der Dialoge, der Gespräche, der Gebete, die er zitiert, da erfahren wir etwas von dem, was im Inneren der ersten Christen vor sich ging. Diese interessante und vielseitige Geschichte von Pfingsten beendet Lukas mit einem Zweizeiler, mit dem ersten Vers unseres Predigttextes, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen, hinzugetan wurden an jenem Tag etwa 3000 Menschen. Und dann startet er durch mit einer Definition von Gemeinde und Gemeindeleben. Und das ist dann die Orientierung für die folgende Darstellung in der Apostelgeschichte. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Christ werden, Christ sein. Wir haben zwei Gründe, uns heute Morgen mit diesem Text sorgfältig zu beschäftigen. Einen kurzfristigen, das ist schon angesprochen, heute Nachmittag soll ja das Gemeindeforum Integration stattfinden. Das Wort gibt es leider nicht in der Bibel, aber das Problem gibt es und die Sache, die damit gemeint ist. Was bedeutet es, und das ist jetzt die Frage, dass in unserem Gemeindezentrum seit einem Jahr, fangen wir mal mit dem Neuesten an, seit einem Jahr eine selbstständige Baptistengemeinde zu Hause ist, deren Mitglieder aus Ghana stammen. Das ist eine sogenannte Auslandsgemeinde. Leute, die schon mal länger im Ausland waren, wissen, dass die Nationalitäten solche Kirchen, Christen sich in solchen Auslandsgemeinden dann treffen. Und das ist eine Auslandsgemeinde. Sie fühlen sich als Ghana und irgendwelche Integrationsprobleme wird es sicherlich geben in der nächsten Generation bei den Kindern dieser Leute, die hier in Hamburg aufwachsen. Was bedeutet es für uns, dass seit rund 20 Jahren sich in diesem Haus, diesem Gemeindezentrum, da 20 Schritt weiter im Clubraum, Christen treffen, die vorher Muslime waren? Existiert so etwas wie ein gesegnetes Band, das uns vor Gott vereint, so heißt es in einem alten Gemeindelied? Und wir haben noch einen mittelfristigen Grund. Blick auf den Kalender. In 3 Jahren, am 19. November 2021, feiert unsere Gemeinde ihren 150. Geburtstag. Was sagen wir, wenn wir gefragt werden, was will eigentlich eure Gemeinde auf dem Markt der Religion anbieten? Oder wenn wir uns selber fragen, spätestens dann ist das ja wohl dringend, was meinen wir, wenn wir von unserer Gemeinde reden? Bei wem wollen wir uns Rat holen? Und da gibt es ganz viele, Psychologen, Soziologen, Verkaufsstrategen, Werbefachleute, Experten aus der Wirtschaft für progressive Entwicklung von Firmen. Als Christen, als evangelische Christen sind wir uns hoffentlich einig, die entscheidenden Informationen über Jesus Christus, über Gott und den Glauben und die Gemeinde finden wir in der Bibel, genauer im Neuen Testament. Die Reformation hat das ja, haben wir letztes Jahr bedacht, hat das ja zum Glück geschafft, die Bibel wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Die Apostelgeschichte lässt uns den Anfang in Jerusalem miterleben. Wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, wie sie sich taufen lassen und wie dann Gemeinden entstehen in Judäa, Samaria und überall im Römischen Reich mit ihren Problemen, wie man zu einer Einheit findet. Wir wissen ja, Judäa, das waren die Juden, die sich für die wahren Gläubigen hielten. Die Leute in Samaria waren für andere nur zweite Wahl oder noch schlimmer halbe Heiden. Und dann erst die Leute, die gar nichts damit zu tun hatten, die nicht mal die Bibel kannten, die Heiden, was ist denn mit denen? Und die fanden sich in der christlichen Gemeinde zusammen. Und wenn wir mal genauer hingucken, wer denn nun diese 3000 Leute von Pfingstfest waren, dann finden wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte eine Übersicht. Das waren Leute aus der damals gesamten bekannten Welt. Die waren mit innerer Anteilnahme zum jüdischen Wochenfest nach Jerusalem gekommen. Das ist ja bekannt wie das zweite Erntedankfest, bei dem man auch an die Gabe des Gesetzes von Sinai denkt. Und die Aufzählung schlägt einen Bogen von Osten nach Süden und dann nach Westen. So werden die Völker dort aufgezählt. Das waren also die Bewohner der damals 3 bekannten Erdteile, Asien, Afrika und Europa. Unter diesen Leuten fanden sich Bürger von Jerusalem. Wir kannten dieses Phänomen in Deutschland in den 50er, 60er Jahren auch. Spätaussiedler sozusagen, die wieder zurückkamen. Papa war mal ausgewandert oder Opa nach Mesopotamien und jetzt zog man wieder zurück und hatte eine ganz andere Vorstellung von Religion als die Leute, die in der Heimat sozusagen geblieben waren. Da gibt es die Festbilder, die Touristen, zum Judentum übergetretene Leute und andere, die es einfach cool fanden, mal dabei zu sein. Diese Gesänge und diese Feierlichkeit, tolle Spiritualität. Das können wir alles dort voraussetzen. Aber eins hatten sie gemeinsam, sie waren alle am Glauben interessiert. Und sie kannten alle, das war der Vorteil am Pfingsttag, die jüdische Bibel, das Alte Testament. Und sie haben die Predigt des Petrus mit großer Aufmerksamkeit gehört. Sie haben bei ihm seelsorgerlichen Rat gesucht. Sie waren zum Glauben gekommen und sie haben sich taufen lassen. Da muss man sich das Zahlenverhältnis mal angucken. 3000 Leute schließen sich 100 Jesus-Leuten an. Relation kann man ausgucken, wie viele Neubekehrte da auf einen Altbekehrten kamen. Und wir hatten noch einen zweiten Vorteil. Sie waren im Alltag zweisprachig, mindestens. Die Weltsprache damals war Griechisch, deswegen ist das Neue Testament ja auch in Griechisch geschrieben. Und da gab es eine Brücke, so als wenn wir heute alle Englisch könnten. Und diese Zweisprachigkeit war auch eine Aufgabe. Man musste sich das nochmal zurückübersetzen, nicht? Das war übrigens vor 175 Jahren in Hamburg nicht anders. Unsere ersten Gemeinden hier in Hamburg waren auch zweisprachig. Im Alltag, das nackt wie platt. Und in Kaken, da wurde Hochdeutsch gesprochen. Hochdeutsch und gebetet und gepredigt. Das war ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir da mal die Texte der Bibel zum Beispiel vergleichen, das war ein Suchen und ein Überlegen. Wir haben vorhin ein Lied aus dieser Anfangszeit gesungen von Julius Köbner, das Lied 32. Das war einer, der schon vor 147 Jahren, nicht in dieser Kirche, aber in dieser Gemeinde, gelegentlich predigte und auch dafür sorgte, dass sie selbstständig wurde. Und wir werden nachher das Schlusslied singen von Jakob Braun, einem Kaufmann und Chorleiter, der Bibelverse zu einem Schlusslied zusammengesetzt hat. Das ist die hochdeutsche Seite. Unsere Gemeinden waren ursprünglich auch zweisprachig. Weshalb sind wir das heute nicht mehr? Naja, darauf kommen wir gleich noch. Die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Das stand früher auf der Rückwand unseres Taufbeckens bis 1943. Da war das auch noch weiß. Jetzt ist es schwarz. Und der Architekt Kallmorgen, der wusste, aha, Die Taufe ist ja etwas wie ein Begraben in Christi Tod. Er hatte gerade einen günstigen Posten schwarzer Marmorstückchen und dann hat er sich mit Klaus Lukeitz kurz geschlossen und einigen anderen, gut, wir nehmen schwarz. Das ist zwar ganz anders, als wir erwartet haben, aber es geht auch. Christ werden heißt, Menschen kommen zum Glauben. Und wie geht's dann weiter? Jude werden war ein Familienfest. Ein Junge ist geboren und jetzt kommt der achte Tag, da muss er beschnitten werden, das war der Normalfall. Über Mädchen freute man sich auch, ja richtig, aber sie waren religiös bestenfalls zweite Wahl, na ja, nun, das war ja nicht so schlimm. Und bei den Christen, da ist Christwerden ein Gemeindefest. Menschen bekennen ihren Glauben, sie sind wiedergeboren, wie man in dieser Bildsprache sagte, sie lassen sich taufen. Müssen erst da sein, bis sie beschnitten werden können bei den Juden. Sie müssen erst da sein, bis sie getauft werden können. Nicht? Das ist die Aktion. Deswegen spricht man oft von einer Parallelität von Taufe und Beschneidung. Aber diese Getauften, die waren Menschen unterschiedlichen Alters und auch unterschiedlicher Herkunft. Juden, Griechen, Sklaven. Das waren nach antiker Auffassung Sachen, so wie ein treuer Schäferhund oder so etwas, nicht, was man besaß. Die galten gar nicht als Menschen. Sie sahen nur aus wie Menschen. Rechtlich waren es Dinge. Die wurden in der Gemeinde als Christen begrüßt. Es gab auch freie Menschen natürlich, männlich, weiblich und auch manchmal weder noch. Beim feierlichen Gottesdienst haben sie alle ein weißes Taufgewand angehabt. Und sie sind gleich vor Gott. Und jetzt kommt das Problem der Integration. Nicht nur vor Gott, bitte, auch in der Gemeinde. Natürlich, es gab den Petrus und den Paulus. Und nicht jeder war Petrus und Paulus. Aber sie waren als Brüder, heute spricht man viel von Wertschätzung. Die Bibel redet da von Nächstenliebe oder von Bruderschaft. Also sie waren als Brüder und Schwestern angenommen. Und damals hatten die das Problem, müssen nicht jüdische Täuflinge nicht erst irgendwie auch mal quasi jüdisch werden oder sich mindestens so wie ein Jude benehmen, so rein äußerlich. Aber das sind alles längst geklärte Fragen, als Petrus diesen Brief seinem Mitarbeiter Silvanus diktierte. Petrus musste hart durch. Er musste sich als Heuchler und als religiöser Extremist beschimpfen lassen. Wenn man mal im Galaterbrief nachliest, kann man das sehen. Aber er hat dem Paulus dann nachgegeben. Und er hat anerkannt, Christen sind eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Und übrigens dieses Gemeinschaftliche, dieses wenig, mit dem Fachwort nennt man das hierarchisch, also dass einer herausragt mit irgendeiner priesterlichen oder sonstigen Funktion, Leiterfunktion, das war den Römern schon verdächtig. Und in den alten Protokollen der Römer, wenn es um Christenbefragungen geht, hieß es immer, das soll eine Religionsgemeinschaft sein, keine vernünftige Priesterschaft, keine heiligen Gewänder, keine besonderen Gebetsriten, also wenn ein Jude betet, das sah man schon auf 20 Metern. Keine heiligen Gebäude, keine Opfertiere, was ist denn das? Das ist doch gar keine Religion. Das ist vielleicht so ein Verein, vielleicht so Staatsgefährden, so, wer weiß, was das ist. Und so wurden die Christen auch behandelt. In den Protokollen werden sie, das ist nur so ein kleines Nebengedenkchen, deswegen mit dem griechischen Fremdwort Atheoi genannt. Die kennen ja gar keine Götter. Atheoi, das ist das Wort, von dem wir Atheisten abnennen, nicht? Christen als Atheoi. Wir dürfen nicht sagen, die wurden als Atheisten beschimpft, aber die hatten keine vernünftige Religion, das war nur Vorwand. Die wollen eigentlich was anderes damit bezwecken. Zwischen den 3009 und den Jesusjüngern im Umkreis der Apostel gab es also keine Sprachbarrieren. Sie kannten die Bibel, waren für religiöse Fragen aufgeschlossen und darin waren die Neuen den Alten gleich oder ähnlich. Und wir wissen ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist bekannt. Aber dürfen wir aus der Not eine Tugend machen? Wir sprechen gleich die an. Wir sind alt, also nur die Alten. Wir sind dynamisch, also nur die dynamischen Typen. In Amerika geht das sogar weit, wenn man da das Hobby Cowboy und Indianer hat. Da gibt es sogar Cowboy- und Indianerkirchen oder so nebenbei. Das Hobby verbindet natürlich, na gut, aber in diesen Überlegungen mach auch alles, was Wahres stecken, aber das ist nicht das Evangelium. Lukas hält ja dagegen. Sie blieben beständig, er gibt einen anderen Ratschlag, weshalb eine Gemeinde zusammenhält. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Beständig bleiben, das heißt nicht, dass sie 24 Stunden sich Predigten anhörten. Und es hieß auch nicht, dass sie sich 24 Stunden auf der Pelle lagen und dass sie nun mehrmals am Tag Abendmahl feierten oder dass sie 24 Stunden durchbeteten, sondern wenn sie sich trafen, hörten sie auf die Lehre der Apostel. Wenn sie sich im Gottesdienst sahen oder sonst sie trafen, dann pflegten sie die Gemeinschaft, daran hielten sie fest. Und wenn sie beteten, dann waren sie mit vollem Herzen dabei. Und das ist interessant. Die erste und zweite Generation hatte ja auch Glück mit den Aposteln und ihren Schülern in der Lehre. Ihre Schriften finden wir im Neuen Testament und deswegen ist, wenn wir das umsetzen wollen, eigentlich das Neue Testament für uns die Lehre der Apostel. Da müssen wir lesen und reingucken. Andere Sachen sind auch interessant, aber das ist unsere Basis. Die Bibel, das wissen Sie seit der Reformationszeit wieder bewusst, zeigt den Weg zum Glauben. Aber das Neue Testament gibt auch Hinweise auf den Weg im Glauben und auf die Ordnung der Gemeinde. Und das geht über Luther und die meisten Mitstreiter hinaus. Die Christen des Neuen Testaments haben die Einheit gesucht. Die vielfältige Schar sollte zusammenbleiben. Und ich kenne das aus meiner Jugendzeit, da gab es immer das Märchen von der Urgemeinde, wo so viel alles besser war als bei uns. Wer die Bibel kennt, kann darüber nur lächeln. So schlimm wie in Korinth ist es in Altona sicherlich noch nicht zugegangen. Oder wenn man mal sieht, wie sich im Galaterbrief und in der Apostelgeschichte ist das ja etwas abgemildert, die Apostel da in die Wolle kriegten, na danke. Die Christen bildeten eine Gemeinschaft, keine ideale Fehlerlose. Aber sie blieben zusammen und im Gespräch. Was uns zusammenhält, das haben wir im Wochenspruch gelesen. Ich will ihn jetzt nicht zitieren. Ja, was war denn nun noch ein bestärkendes Element, zusammenzubleiben? Die lateinisch sprechenden Christen brachten vor 1800 Jahren ein lateinisches Fremdwort auf, das es noch heute gibt. Aber die Bedeutung hat sich gewaltig geändert. Sie sprachen von der Taufe als dem Sakramentum. Nun muss man wissen, der lateinische Autor, der das aufgebracht hat, weist nicht auf irgendwelche heiligen Handlungen oder mächtigen Riten hin, sondern Sakramentum war der Fahneneid der Soldaten. Die Christen sind sozusagen Soldaten Jesu, aber ganz liebe, die kämpfen nur mit dem Gebet und mit der Verkündigung, das sagt er wörtlich, nicht? Und wir kennen ja auch die braven Leute von der Heilsarmee, die ja ihre Zeitschrift haben, ich glaube, ob heißt wohl immer noch so, da ist der Kriegsruf. Ich kann mir keine friedlicheren Leute vorstellen als die Leute von der Heilsarmee. Aber sie haben dieses Bild, diese Übertragung, diesen Vergleich. Christen sind auf der Seite Gottes und es geht darum, das Evangelium zu verbreiten. Wir feiern das Abendmahl. Das fördert diese Gemeinschaft. Wir gedenken dabei der Erlösung am Kreuz von Golgatha. Er starb für uns. Wir erinnern uns an unsere Taufe, bei der wir dankbar gelobten, Jesus nachzufolgen. Und man könnte jetzt als ersten Schritt sagen, die Liebe, die sich in Jesus offenbart, das ist das gesegnete Band, das uns vereint, zusammenhält. Gemeinde ist eben nicht in erster Linie nette Leute, gute Atmosphäre, geschmackvoll gestaltete Räumlichkeiten. Und Musik, die mir gefällt, das kann auch hinzukommen. Aber entscheidend ist es, dass Jesus unser Herr ist. Arbeit am Gelingen der Gemeinschaft kostet Kraft. Unsere Kraftquelle ist der Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes. Gottes Geist ermöglicht Gemeinschaft. Wenn wir sagen, Gott hat uns wiedergeboren, dann meinen wir nicht irgendetwas. Wir meinen den Vater, den Jesus uns verkündigt hat. Wenn wir Gott meinen, meinen wir unter Umständen auch den Gott, dass sich Gott Abraham offenbart hat. Das haben wir mit Juden und Muslimen gemeinsam. Aber wenn wir bewusst Gott sagen, dann sagen wir auch meistens unser Vater im Himmel, dann meinen wir so, die reden und denken wir so, wie es uns die Apostel gesagt haben. Unser Predigttext stellt also eigentlich fest, was immer und überall geschieht seit Pfingsten. Vers 42, wenn wir mal reingucken, ist ein sehr sprachlich geschliffener Text. Keine Silbe, kein Wort zu viel. Und es ist genauso angemessen übersetzt bei Luther in einer Einheitsübersetzung. Andere Übertragungen sind da wesentlich wortreicher. Als wir vor drei Jahren 100 Jahre Christuskirche feierten, war oft davon die Rede, wie prächtig diese Kirche ursprünglich ausgestaltet war. Diese Pracht war dann also gänzlich im Juli 1943, 75 Jahre ist das jetzt her, im Juli 1943 abgebrannt, weg. Als sie wieder aufgebaut wurde, hat der Architekt Karl Morgen an die Stelle der prächtigen Holzvertiefelungen und der bunten Fensterbilder den Kontrast von hell und dunkel gesetzt. Das macht er sowieso gerne, aber hier in einer Kirche ist das ja besonders wichtig. Hell, dunkel. Und der Künstler Klaus Lukai hat anregende Schmuckelemente eingesetzt, ganz sparsam, ganz spärlich, und weist immer auf Jesus hin. Wir sehen hier das Christusmonogramm und unten anstelle dieses großen Bibelspruchs die Hinweis auf den Heiligen Geist. Karl Morgen und Lukai hielten sich beim Wiederaufbau an das Konzept von 1915. Denn architektonisch ist unser Gemeinderaum, hier unser Kirchenraum, eine Auslegung von Apostelgeschichte 2, Vers 41 und 42. Die zum Gottesdienst Versammelten schauen auf eine weiße Wand. Das ist die Ewigkeit. Und in der Ewigkeit sind alle diese Steine wunderbar zusammengefügt. Die Maurer sagen, das ist ein wilder Verband. Also die wurden nicht extra nach einem Muster gemacht, sondern sie laufen und nur an den Ecken muss man aufpassen, dass die Mauer da nicht kippt. Das sind wir, wie wir mal in der Ewigkeit sein werden. Diese Nische symbolisiert die Ewigkeit Gottes. Und früher in der alten Kirche war hier ein großer Bogen, da stand dann, meine Seele ist stille zu Gott. Auf der Kanzel davor, hier oben, da wurde das Evangelium verkündigt, also sozusagen von der Ewigkeit, von der Welt Gottes her ging ein Wort. Und wer diese Verkündigung annimmt, lässt sich taufen. Und er kommt weiter zum Gottesdienst. Und er bleibt in der Lehre der Apostel, er hört weiterhin auf das Neue Testament. Er feiert mit den Brüdern und Schwestern das Abendmahl und denkt dabei mit Dankbarkeit an Jesus Christus, seinen Herrn und Erlöser. Und die Gemeinde versammelt sich in einem Halbkreis um den Tisch des Herrn, um den Abendmahlstisch. Und die Rundung in der Nische ergänzt die Rundung, in der dieser, das ist ja kein ganz voller Kreis, sondern ein Teil, in der die Gemeinde sitzt, zu einem vollen Kreis. Im Gottesdienst, ja, wenn man jetzt ganz hoch sprechen will, da begegnet sich sozusagen die Welt Gottes und unsere kleine, mickrige Welt mit den großen Problemen. Christ werden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Christ sein, Jetzt wandeln wir mal die letzten beiden Verse der Lesung um. Wir sind, wir sollen sein. Bitte, wir wollen es nicht vergessen. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass wir verkündigen sollen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die wir einst nicht sein Volk waren, nun aber Gottes Volk sind, die wir einst nicht in Gnaden waren, aber nun in Gnaden sind. Amen.